Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Ich mache mir im Moment noch nicht so viele Gedanken über Krankheiten und hoffe, ihr müsst es auch nicht tun. Aber irgendwann werden auch wir mit irgendwelchen Krankheiten zu tun haben. Es könnte allerdings sein, dass einige Krankheiten, mit denen es heute Leute noch zu tun haben, in ein paar Jahren besiegt oder zumindest deutlich besser therapierbar sind. Und da liegt die Hoffnung im Silicon Valley, also dieser sagenumwobene Ort in den USA, wo die ganzen großen Tech-Firmen zusammensitzen, wie Google, Facebook, Microsoft und so weiter. Das große neue Thema im Silicon Valley ist nämlich die Medizin. Und darüber schreibt Spiegel-Journalist Thomas Schulz in seinem neuen Buch Zukunftsmedizin. Und darüber reden wir jetzt. Thomas ist nämlich heute Morgen zu Gast. Moin, Thomas.
Guten Morgen.
Wir haben eine Lebenserwartung, heißt es im Moment so, von irgendwas zwischen 75 und 85 Jahren, je nach Geschlecht, ist noch ein bisschen unterschiedlich. Das ist zumindest so ein bisschen gerade so die Idee, wie das mit uns enden könnte. Was glaubst du, wie alt werden unsere Kinder werden?
Naja, ich glaube mal denen, die sich da auskennen, und das sind die Altersforscher, und davon gibt es inzwischen ziemlich viele, und die sagen, also jetzt die Generationen, die jetzt schon geboren sind, die haben eine gute Chance, auf die 100 zu kommen im Schnitt. Mhm. Und die Folgegenerationen auch 110, 120, wenn das Tempo so anhält. Also das sieht jedenfalls so aus. Es liegt ja auch auf einer Linie, die sich irgendwie seit dem letzten Jahrhundert entwickelt hat. Vor 100 Jahren wurden wir ja noch 40 im Schnitt, jetzt 80.
Das ist echt spannend. Das muss man sich echt mal so vorstellen, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Das hat man irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, wenn man nicht mal mit der Nase drauf gestoßen wird, was wirklich in den 100 Jahren an Entwicklung passiert ist. Und das ist so die These, wenn das so weitergeht, dann werden wir auch 150, oder?
Ja, also man hat ja so halb im Kopf und denkt so, naja, im Mittelalter sind sie vielleicht 40 geworden,
ja, genau.
Eigentlich sind sie auch vor 100 Jahren nur 40 geworden. Und also den großen Umbruch in den letzten Jahrzehnten brachte dann tatsächlich der medizinische Fortschritt, teilweise so ganz simple Dinge, Hygiene, ja, Händewaschen, Penicillin, Grippemittel, also wirklich eher die simpleren Dinge, die haben wir jetzt schon zu einer Verdopplung geführt. Jetzt wird es halt ein bisschen schwerer, weil sich natürlich eine Grippe ein bisschen leichter bekämpfen lässt inzwischen als, sagen wir mal, Lungenkrebs. Mhm. Aber tatsächlich ist es am Ende dieselbe Idee, nämlich mit medizinischem Fortschritt erstmal noch ein paar Jahrzehnte rauszuholen, und es gibt bis jetzt keine klaren Belege, wo ein definitives indigene eingebautes Ende des Lebensalters liegt. Und da streiten sich die Forscher so ein bisschen drüber. Und es gibt halt welche, die sagen, da ist gar nichts in den Genen festgeschrieben. Also wenn wir da ein bisschen dran drehen an manchen Rädchen, dann sind auch vielleicht 300 drin.
Hm. Jetzt hängst du schon eine Weile im Silicon Valley rum, in Kalifornien, in den USA. Warum reden wir jetzt über Medizin? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Die Medizin durchläuft ja in den letzten 15 Jahren ja sowieso schon so eine Fortschrittsbeschleunigung. Das kriegt man vielleicht nicht ganz so mit, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem auf, da sind ein paar so neue Sachen gekommen. Es gibt neue Krebstherapien, die vor 5 Jahren undenkbar waren. Das hat man vielleicht auch mal im Freundes- oder Familienkreis schon erlebt. Und ganz neue Medikamente. Und letztes Jahr wurden ja auf einmal ein Stapel Gentherapien zugelassen, was immer auch so ein Science-Fiction-Thema war. Also da ist schon was irgendwie im Gange gewesen. Und im Silicon Valley haben sie das auch gemerkt. Und sie haben auch vor allem gemerkt, dass dieser Fortschritt vor allen Dingen mit digitalen Instrumenten am Ende zu tun hat. Also man kann DNA analysieren, das macht natürlich ein Computer, kann man nicht selber machen. Man kann aber auch irgendwie in Köpfe schauen mit Computertomographen, konnte man vor ein paar Jahren auch nicht. Also all diese Fortschrittsbeschleunigung in der Medizin, die hat am Ende mit Computertechnik zu tun. Und dann hat man sich gedacht, Moment mal, die Computertechnik, das machen doch eigentlich wir, und das läuft ja jetzt eh schon so gut. Was ist denn eigentlich, wenn wir anfangen, ganz spezifisch Instrumente zu entwickeln und wirklich in diesen Bereich richtig reinzudrängen? Das müsste doch eigentlich so der nächste Schritt der digitalen Revolution sein. Und das ist so im Moment, die Einigkeit hat sich da irgendwie entwickelt in den letzten Jahren, zu sagen, ja Mensch, das ist das nächste große Ding. Und dann gab es noch einen großen Auslöser dafür, und das ist das Thema künstliche Intelligenz.
Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein total spannendes und ziemlich komplexes Thema. Wenn ich jetzt erstmal überspitzt frage, bevor wir vielleicht auch später noch so ein bisschen intensiver uns mit beschäftigen, wenn du jetzt gerade im Moment von Tools sprichst, die entwickelt werden, ist es dann möglich, dass aus den Tools möglicherweise irgendwann ganze Ärzte werden? Also kannst du dir vorstellen, dass in 20, 30 Jahren ich vielleicht in eine Praxis oder in OP komme und da steht dann halt ein Robo-Arzt, weil der irgendwas besser kann als ein echter?
Klar, ist ja jetzt teilweise schon, also Robo-Chirurgenhilfe hast du ja auch schon, das Da Vinci-System. System zum Beispiel. Aber so ganz extrem wird es, glaube ich, nicht werden, auch weil wir das, glaube ich, auch in 20 Jahren noch nicht wollen, weil es gibt ja immer so eine doch sehr persönliche Beziehung zwischen Patient und Arzt. Aber der Arzt wird ganz, ganz viele technische Instrumente zur Seite haben, viel mehr als heute. Auch nicht erst in 20 Jahren, sondern schon in 3 Jahren und in 5 Jahren spätestens. Einfach alles, was irgendwie Algorithmus gesteuert ist, weil wir viel, viel, viel mehr Informationsinput bekommen. Ja, fängt ja jetzt schon an. Also DNA-Analyse oder Genanalyse wird ja schon jetzt zum Standardinstrument. Mhm. Da brauchst du immer einen Rechner für, der dir das analysiert. Und im nächsten Schritt baust du dir halt all diese neuen Instrumente. Und da wird der Arzt irgendwie jeden Tag mitarbeiten, macht es ja jetzt schon. Die Ärztekammern bilden ja jetzt schon ganz schnell aus und sagen, komm, alle müssen viel mehr lernen, diese DNA-Analyse-Instrumente zu beherrschen. Und da gibt es hunderttausende Beispiele, in welche Richtungen das jetzt explodiert.
Mhm. Medizin könnte in Zukunft ganz schön anders aussehen und schuld ist das Silicon Valley. Da sind nämlich gerade eine ganze Menge neuer Startups am Start, die sich mit Medizintechnik beschäftigen, zum Beispiel mit Algorithmen. DNA-Analyse ist da ein Beispiel. Was gibt es da noch für andere Beispiele, Thomas?
Ja, also ganz konkretes Beispiel. Zum Beispiel hat Sebastian Truhn, der ist ein Ingenieur aus dem Silicon Valley, der ist sehr berühmt, ist ein Deutscher eigentlich von der Herkunft, der hat das selbstfahrende Auto für Google entwickelt und das, was jetzt irgendwie alle Konzerne hier umtreibt, selbstfahrende Autos, das kommt eigentlich von dem. Aber sein neuestes Projekt ist Krebsforschung tatsächlich. Mhm. Und da sieht man halt auch, wie diese Forschungskonvergenz stattfindet. Der macht erst Autos und jetzt macht er irgendwie Krebs. Hä, wie geht das zusammen? Er ist dasselbe. Also der Algorithmus macht die Arbeit, der kann ein Auto steuern, der kann aber natürlich auch Krebs analysieren. Und der hat einen Algorithmus gebaut, eine Software gebaut, die Hautkrebs besser, schneller, effizienter erkennt als Hautärzte. Mhm. Und das hat er sich nicht einfach so ausgedacht, sondern der hat dann eine große wissenschaftliche Studie gemacht und die ist dann auch auf dem Titel von Nature, so dem berühmtesten Wissenschaftsjournal der Welt, gelandet, wo sie das aufgezeigt haben. Und zwar haben sie dem Algorithmus, also der Software, einfach existierende Fotos vorgelegt von Hautkrebs und von normalen Leberflecken und dann zum Vergleich gesagt, das ist Hautkrebs, das ist keiner, Mhm. Das haben sie 129.500 Mal gemacht. Mhm. Und das hat dann gereicht, dass die Maschine gelernt hat, das zu unterscheiden rein visuell. Und wenn man normalerweise Leberfleck hat, der einem nicht gefällt, dann geht man halt zum Arzt und der guckt einem dann auch so rauf und runter. Der muss das alles sozusagen mit dem eigenen Auge machen und dann sich irgendwie auf sein eigenes Wissen verlassen. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann schickt er das zur Biopsie ein. Mhm. Brauchst du aber alles nicht mehr, macht der Algorithmus besser. Und der nächste Schritt ist natürlich, dann einfach den Algorithmus in die Cloud zu legen und dann kannst du mit deinem eigenen Handy Fotos machen von dem Leberfleck, der dir nicht gefällt, lässt ihn einmal durch den Algorithmus jagen und er sagt dann, sieht nicht gut aus, gehen wir zum Arzt. Mhm. Aber natürlich sagt der Algorithmus nicht irgendwie, ich mache jetzt auch gleich noch die OP hinten dran. Also du musst dann schon zum Arzt gehen. Mhm. Aber das ist natürlich ein Riesensprung. Und das ist jetzt heute Realität und kein Science-Fiction-Projekt. Und davon gibt es ganz viele, die ähnlich funktionieren. Also immer, wo große Datenmengen kommen, da kann der Algorithmus das einfach lernen, das rauszufiltern.
Und da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Selbstlernen. 129.000 Datensätze, hast du, glaube ich, gerade gesagt, sind ja gar nicht mal so viel. Das heißt, ich nehme an, der lernt auch quasi beim Überprüfen weiter mit. Ne?
Ja.
Und das ist so die einfachste, also einfach ist relativ, aber das ist so die einfachste Form von künstlicher Intelligenz. Wo wird künstliche Intelligenz in Zukunft noch eine Rolle spielen können? Also wie schlau werden die Maschinen, die dann Ärzte oder uns dann auch umgeben?
Ja, das ist natürlich ein ganz grundsätzlicher Streit, will ich nicht sagen, aber Diskussion unter den Experten im Silicon Valley im Moment, was wird künstliche Intelligenz wirklich können. Da gibt es zwei Positionen. Die einen sagen, das ist eigentlich das, was sie im Moment kann, wird immer besser werden, nämlich so Muster erkennen und immer mehr Informationen. Aber das wird dann auch immer komplexer, aber wird nicht so weit darüber hinausgehen. Dann gibt es die andere Extremposition, das ist die kleinere Gruppe, die sagt, Bewusstsein ist nicht auszuschließen, kann 50 Jahre dauern, kann 150 Jahre dauern, aber Maschinen werden sich irgendwann verselbstständigen. Das ist die ganz logische Richtung. Und das sind dann beides ernstzunehmende Forschergruppen, also das sind alles Professoren für Informatik, die sich da streiten, aber da gibt es eine ganz große Spannbreite und das ist wirklich wahnsinnig schwierig zu beurteilen, auch von außen natürlich, wo weit es irgendwie hingehen wird, aber ich würde mal sagen, wo wir sich alle einig sind, ist, dass wir in den nächsten 5 Jahren und 10 Jahren eine wahnsinnige Beschleunigung sehen werden und dass am Ende in jeder Software künstliche Intelligenz stecken wird. Da sind sich alle komplett einig, also dass jede Software erstmal prinzipiell lernt und lernt, Muster zu erkennen und auch selbstständig dazu lernt. Und das ist natürlich ein großer Schritt.
Das heißt aber, im Medizinbereich geht es jetzt erstmal nicht unbedingt um Heilmittel, sondern um Diagnosetools in dem Bereich.
Ja, es geht um beides. Also Diagnose ist der erste logische Schritt, weil es erstmal darum geht, große Informationsmengen, Muster zu erkennen und dann zu sagen, so, das kann dies sein und das kann jenes sein. Aber es gibt auch schon viele Startups, die sich zum Beispiel damit befassen, neue Medikamente zu finden, indem sie einfach die künstliche Intelligenz oder die Machine Learning Programme die verschiedensten chemischen Kombinationen durchrechnen lassen, um zu sagen, so, was funktioniert nicht, was kann am Ende ein Medikament sein, was funktioniert. Mhm. Und dann kommt es natürlich aber auch in der praktischen Therapie Entwicklung zum Einsatz, also gerade in den ganz neuen Krebstherapiebereichen, die funktioniert nur mit Bioinformatik, weil einfach nur der Rechner das kann. Also es gibt zum Beispiel ein großes Thema unter allen Krebsforschern, da geht es um sogenannte Tumorantigene. Also man weiß schon lange, man hat irgendwie im Körper werden Antigene entwickelt, wenn man Tumore hat. Und wenn man die gezielt ansteuern und nutzbar machen kann, dann kann man so individualisierte Medikamente entwickeln, die so das eigene Immunsystem dazu bringen, den Krebs zu besiegen. Und wenn man das hinkriegt, und das kriegt man oft hin, dann ist das super effizient. Hm. Aber das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil es um ganz viele einzelne Molekülgruppen geht, die ganz spezifisch auf den Krebs sind. Und die muss man analysieren und ausrechnen. Und das kann am Ende wieder nur das Machine Learning oder das Deep Learning, wie es immer so schön heißt, diese künstliche Intelligenz-Variante, die kann das ausrechnen und die rechnet dir dann quasi aus, was für ein Medikament du bauen musst.
Hm. Was genau verändert sich denn da jetzt? Was man so kennt aus dem Silicon Valley, das sind ja meistens so diese Bling-Bling-Bildchen aus den Facebook- oder Google-Konzernzentralen, wo alle immer gut gelaunt sind und es frisches Obst gibt. Wie sieht es da aus? Wie ist das
ja,
da?
Die Konzerne sind natürlich immer nur ein Teil dieses großen Mikrokosmos und der größere Teil sind natürlich die ganzen Startups. Und das sind inzwischen Tausende und in den letzten 10 Jahren ist halt noch viel, viel mehr Geld irgendwie dahin geflossen. Also unglaubliche Milliarden irgendwie jedes Jahr. Und das zieht natürlich irgendwie jeden Forscher aus jedem Forschungsgebiet aus aller Welt an, weil es halt einfach, du hast eine gute Idee und dann kriegst du halt da, wenn du Glück hast und die Idee richtig verkaufst, 100 Millionen für dein Startup. Und wenn du hier derselbe kluge Kopf bist, naja, also jetzt auch keine Zuspitzung, also wirklich.
Das ist krass, ja.
Und hier kriegst du, wenn du Glück hast, halt 500.000 und dann musst du aber bei der Deutschen Bank oder der Sparkasse lange betteln. Außer du bist jetzt natürlich ein super Ausnahmeding und es gibt auch immer die 5 Startups im Jahr, die es hier auch schaffen. Aber da sind es dann halt irgendwie 500 oder 800 Startups im Jahr, die halt wirklich richtig viel Geld kriegen. Und hier sind es halt irgendwie 3. Und das führt halt natürlich zu so einer Abwanderungsbewegung. Und dieselbe hat man dann halt eben auch in der Medizin gesehen. Also diese ganzen neuen Therapieansätze oder Forschungsprojekte, da sitzen jetzt irgendwie nicht irgendwie dieselben 8 Jungs, die irgendwie eben gerade noch irgendwie den Facebook Newsfeed programmiert haben, sondern das sind dann halt Mediziner, auch viele hier, Zentren Tübingen, Heidelberg und der Charité zum Beispiel, die gehen dann halt dann darüber und tun sich dann da mit Informatikern zusammen und gründen ein Startup und suchen dann danach der Finanzierung und forschen dann da und das funktioniert echt gut. Einer wirklich guter Freund von mir, der war eigentlich Arzt an der Charité und der hat an Alzheimer geforscht und der hat sich jetzt zusammengetan, weil er den zufällig kennengelernt hat in einem anderen Projekt mit dem Präsidenten der Stanford Uni, weil der früher, weil der ein ganz bekannter Neurologe ist und die haben zusammen ein Startup gegründet für Alzheimer-Forschung und die haben innerhalb von 4 Wochen 220 Millionen Dollar eingesammelt. Dann hat sie Bill Gates persönlich angerufen, ja, ist runtergeflogen, hat gemeint, nimmt doch auch noch was von mir. Alzheimer ist so ein Steckenpferdthema für mich, weil ich es in der Familie habe und das für mich wahnsinnig interessiert. Dem Bill Gates noch Geld gegeben und dann sind sie an die Börse gegangen, haben nochmal 400 Millionen bekommen und jetzt haben sie irgendwie eine knappe Milliarde da liegen und sagen so, jetzt kann man mal ordentlich losforschen. Und das sind natürlich wahnwitzig andere Bedingungen als hier.
Verpennen wir da in Deutschland irgendwas oder haben wir einfach nicht die Möglichkeiten, weil wir nicht so viele reiche, große Firmen im Land haben oder ist da auch ein bisschen Hype bei?
Also ja, alles zusammen, richtig. Ja, also wir verpennen es leider, weil wir ja auch in so die digitale Revolution vieles verpennt haben und immer 5 Jahre langsamer sind, was daran liegt, dass wir im Allgemeinen irgendwie weniger risikobewusst sind, aber auch weniger politische Förderung für alles bekommen. Gerade dieses Thema Medizin irgendwie so ein bisschen hinterherhinkt. Und hier gibt es ganz kluge Köpfe und auch ganz tolle Startups, aber die tun sich wahnsinnig schwer, richtig Geld und große Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Und dann läuft das natürlich irgendwie so an allen hier ein bisschen vorbei. Und die da drüben machen das halt wieder alle und dann gehen halt auch aus aller Welt halt die Leute dann dahin. Und dann hast du dann da halt irgendwie 400 neue Startups. Das heißt jetzt nicht, dass die das da unbedingt irgendwie alles am Ende besser machen werden, aber die reine Masse, die wird es am Ende natürlich dann reißen. Und dann ist es halt natürlich die Frage, was das für Folgen hat, wenn wieder alles aus derselben Ecke dann kommt. Weil normalerweise die, die es monopolisieren, auch die Regeln bestimmen.
Und die, die da jetzt natürlich dann auch früher oder später mitmachen, sind die, die man halt kennt aus dem Silicon Valley. Google hat ein Tochterunternehmen, was mehrere, in dem Bereich arbeitet oder mehrere sogar. Ja. Auch Mark Zuckerberg hat da irgendwie was in Richtung Früherkennungssystem, digitale Medizin. Was genau? Zellatlas ist da ein Stichwort. Was genau ist das, was er da macht?
Also genau, Zuckerberg hat es dann irgendwie nicht als Facebook-Tochter gemacht. Google hat eigene Tochterfirmen gemacht, weil sie das so als Geschäftsmodell sehen. Apple auch oder Microsoft. Und alle und IBM und Intel und jeder irgendwie von den Großen. Und Zuckerberg aber hat es dann ausgelagert irgendwie als Stiftung und hat ja versprochen, dass er 3 Milliarden Dollar persönlich geben will, nur für medizinische Forschung. Er hat jetzt irgendwie zum Beispiel schon so knapp 800 Millionen in ein Projekt gesteckt, das heißt Biohub, also das Biozentrum. Und da hat er dann ganz viele berühmte Mediziner und Forscher irgendwie angestellt. Und ja, genau, und das, ja, ihr Hauptprojekt ist so, das nennt sich Zellatlas. Die wollen kartografieren irgendwie jede menschliche Zelle, die es gibt und was die kann und wie die funktioniert, dass sozusagen also die Grundbestandteile der menschlichen Biologie komplett verstanden werden. Und wenn man sie einmal komplett verstanden hat und weiß, wie sie funktionieren, dann kann man sie auch steuern. Das ist sozusagen die Philosophie dahinter.
Also quasi, das klingt so ein bisschen wie, wir haben noch die Leute, die hier irgendwie den Facebook-Quellcode programmieren. Wenn wir nur verstehen, wie der Quellcode der Zelle funktioniert,
genau,
dann programmieren die halt was anderes, so, und nämlich den Inhalt unserer Zellen. Oder,
genau, das haben, und diese ähnliche Ansätze verfolgen viele, auch andere Startups, auch hier in Europa, die alle so darauf zielen, sagen, die digitale Medizin ist irgendwie die Zelle wie Software zu verstehen. Ja? Der menschliche Körper ist das Operationssystem, und wenn man irgendwie weiß, wie man Zellen programmiert, was jetzt irgendwie so technisch und wild klingt, aber tatsächlich ist in Zellen ja auch ein Informationssystem oder der menschliche Körper. Und die funktionieren mit DNA und RNA und Messenger-Systemen. Und wenn man die durchschaut hat, was man jetzt schon zum Teil hat, dann kann man die vielleicht auch programmieren, was man zum Teil auch schon kann. Und dann kann man natürlich ganz anders mit dem Körper und mit ganz neuen Therapien umgehen. Und das ist teilweise ganz wild. Ja?
Also es klingt natürlich total abgefahren, weil wenn du das weiterdenkst, dann ist ja irgendwann theoretisch, wenn man es wirklich alles versteht, was in den Zellen passiert und alles programmieren könnte, dann könnte man ja jede Krankheit mit einem Patch irgendwie wegzaubern oder, weiß ich nicht, die Zellalterung einfach mal ausknipsen, weil das sind ja alles nur Informationen, die irgendwo gespeichert sind.
Genau, also das ist sozusagen das Endziel. Am Ende ist natürlich die Biologie immer viel, viel komplizierter, und das wissen auch alle als die Informatik als solches, aber vom Grundverständnis her ist tatsächlich so, also gerade was irgendwie diese mRNA nennt sich das, ja, also diese Messenger-RNA, also das ist die Botensysteme zwischen unseren Erbgut und den Proteinen, die irgendwie ausmachen, was wir sind. Ja, also unsere Genetik bestimmt irgendwie letztendlich, was wir für Stoffe produzieren. Und dazwischen gibt es halt einen Botenstoff. Und da hat man inzwischen entschlüsselt, wie man den irgendwie auch, wie man den künstlich steuern kann. Und das macht zum Beispiel auch ein Startup hier in Tübingen, die da weltweit ganz vorneweg mitlaufen. Und da sind jetzt erste Medikamente entwickelt worden, so die einfachsten Varianten, wo man gewisse Impfstoffe entwickeln kann, die auf diesen Botenstoffen irgendwie letztendlich basieren und die dann tatsächlich zu 100% teilweise wirksam sind, was irgendwie wahnwitzige Zahlen sind, weil normalerweise, wenn man Medikamente entwickelt, dann ist man froh, wenn die irgendwie zu 50% oder 60% irgendwie in der Studie funktionieren. Und das heißt also sozusagen, in gewissen Bereichen kriegt man das schon hin. Und dann sagen halt alle, okay, wir kriegen jetzt natürlich nicht morgen irgendwie jede Zelle irgendwie genau gesteuert, aber es funktioniert schon. Wir können jetzt schon Medikamente entwickeln, die jetzt schon in klinische Studien gehen. Und das wird jetzt halt alles viel, viel schneller gehen.
Und wenn wir davon sprechen, dass wir so ein bisschen immer mehr und immer weiter die Informationen aus den Zellen oder die in uns gespeichert sind, verstehen, dann kommt es ja vielleicht auch irgendwann zu dem Punkt, wo man wirklich einen Datenaustausch zwischen dem Körper und einem externen Gerät hat. Ist das ein Thema im Silicon Valley? Also Maschinen, die irgendwann mal uns lesen können, vielleicht unser Gehirn sogar lesen oder extenden, so mal irgendwie kurz die Einkaufsliste aus der Cloud in den Kopf oder wie auch immer?
Genau, das ist ein Lieblingsthema eigentlich sogar im Silicon Valley. Machine-Brain-Interfaces. Da sind viele dran, auch wieder natürlich irgendwie Facebook und Google und die Großen, aber auch kleine Startups, da gibt es eine ganze Reihe Startups. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, also entweder über Implantate zu sagen, wir können kleine Gehirnchips einpflanzen, aber auch einfach weniger invasive Methoden, also irgendwie so ein Gehirn-Stirnband, was man sich einfach nur irgendwie umlegt, was über Dioden irgendwie funktioniert. Und da forschen viele dran, zum Beispiel ja auch Elon Musk, der berühmterweise eine eigene Firma dafür gegründet hat.
Wofür nicht?
Ja, genau. Und da dafür auch ein paar hundert Millionen zur Seite gelegt hat, aber der da noch nicht so konkret war.
Vielleicht kurz nebenher, das ist der Tesla gegründet hat und auch der in den Weltall, ins Weltall möchte mit eigenen Raketen und da auf einem sehr guten Weg ist. Ne?
Genau. Und also da gibt es ganz viele und das ist jetzt auch wieder nicht irgendwie so wow, Wahnsinn, Science Fiction, sondern das kommt eigentlich auch alles schon aus der Forschung der letzten 10 Jahre. Es gibt da ja auch, gab ja auch schon viele Medizinforschung dazu, wie man zum Beispiel Querschnittsgelähmten mit Implantaten helfen kann. Und da gibt es tatsächlich auch große Schritte. Und da gibt es dann aber auch Sachen, die hören sich jetzt irgendwie wahnsinnig wild an, aber die halt auch alle schon in der Klinik erforscht werden, sich also solche Implantate reinzusetzen, die tatsächlich die Synapsen, die Neuronenbewegungen so erkennen können, dass sie Sprache erkennen. Na, hört sich total wild an. Aber wenn man die Sprache dann sozusagen ausliest, bevor man sie ausspricht und dann stattdessen auf den Bildschirm zaubert. Ja, da arbeitet zum Beispiel Facebook dran, aber auch ganz andere, einfachere Sachen, wo es einfach darum geht, wenn Sinne beschädigt sind, also zum Beispiel der Sehnerv, wenn man da die Neuronen über dieses Machine-Brain-Interface simulieren kann, künstlich, und das kann man schon, dann kann man zum Beispiel beschädigte Sehnerven reparieren. Und das ist jetzt auch schon alles in der medizinischen Forschung und wird erprobt. Ja.
Ganz schön abgefahrenes Zeug auf jeden Fall.
Abgefahrenes Zeug, ja.
wo wir eben über die Tochterfirmen von Google gesprochen haben, eine gibt es, die sammelt Biodaten von 10.000 von Menschen. Warum machen die das? Was genau haben die damit vor?
Die haben auch so einen ganz grundsätzlichen Ansatz. Die wollen auch die Medizin grundsätzlich erneuern. Also die wollen diese digitale Datenmedizin auf den Weg bringen. Und das sind jetzt auch nicht lauter verrückte Programmierer, sondern das sind vor allen Dingen Mediziner, die da jetzt sitzen. Also geführt wird das von einer bekannten Kardiologin, die vorher Professorin in Harvard war für Medizin. Und deren Ansatz ist es, und das ist jetzt kein Ansatz, der neu ist in der Medizin, ist, wenn man früh Krankheiten erkennt oder Probleme erkennt, dann kann man sie halt viel einfacher behandeln. Kennt man ja zum Beispiel extrem vom Krebs. Tumor, wenn man den ganz früh erkennt, dann hat man heute schon gute Chancen, in den meisten Krebsarten den zu heilen oder zumindest gut zu bekämpfen. In der letzten Stufe hat man oft keine Chance mehr. Und das gilt aber auch für alle anderen Sachen. Also wenn man eine Erkältung irgendwie früh erkennt, bevor eine Lungenentzündung draus wird, dann kann man es halt bekämpfen. Ne? Und die wollen halt diese, das nennt sich dann proaktive Medizin. Also bevor irgendwie was zum Problem wird, es finden. Und das kann man natürlich nur, wenn man den Körper konstant auch beobachtet, wenn man Daten ausliest, ganz viel. Also wenn man viele Sensoren mit sich trägt, die halt einfach sozusagen einen Dauerinformationsstrom liefern. Also ganz regelmäßig irgendwie das Blut auslesen oder ganz regelmäßig das EKG abliefern. Und das hat jetzt nichts so mit der Apple Watch zu tun, die man schon rumträgt, die irgendwie die Schritte zählt, sondern also das sind dann wirklich Analysesysteme, die man irgendwie fest mit sich am Körper trägt. Und da haben sie Prototypen entwickelt und haben eine große Studie aufgelegt mit diesen 10.000 Menschen. Und das machen sie zusammen mit 2 Unikliniken, die Daten sammeln. Das macht nicht Google, das machen die Unikliniken und auswerten. Und das ist das soll der Beweis sein, also mit dieser großen Studie, mit diesen 10.000 Menschen, dass man das kann, wenn man all diese Daten gesammelt hat und man weiß, was ist ein wirklich gesunder Mensch. Also das sozusagen, da kalibriert man die Instrumente dran und dann kann man dann dagegen auswerten, wenn irgendwas nicht stimmt, dass man sagt, so, jetzt haben wir aber gesehen, irgendwie hier schlägt der Sensor schon wieder aus, du hast irgendwie dauerhaft schlechte Blutwerte oder du deine Entzündungswerte sind da irgendwie die ganze Zeit schon schlecht. Und außerdem merken wir, dass du die ganze Zeit irgendwie rechtslastig läufst und humpelst. Also irgendwo muss da wahrscheinlich Arthrose im Knie sein. Fang mal lieber jetzt mit Physiotherapie an, bevor du halt irgendwie noch eine Operation am Knie brauchst.
Wir haben schon über Algorithmen geredet, wir haben über Daten gerade geredet. Und welche Vorteile das auch bringt, wenn man Daten sammelt oder viel über einen Körper oder den eigenen Körper weiß, weil du dann natürlich auch relativ früh Krankheiten erkennen kannst, weil du überwachen kannst, was gerade gut und was gerade falsch läuft. Aber du hast natürlich auch da relativ schnell ethische Probleme. Thema Datenschutz ist eine Sache, also wo liegen die Daten, wer hat Zugriff auf meine Daten, kommen dafür möglicherweise irgendwann Leute ran, die ganz andere Interessen als Gesundheitsvorsorge im Sinn haben, also Thema Versicherungen. Das ist ja ein relativ komplexes Thema, was damit auch aufgemacht wird.
Das war auch eigentlich der Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, weil also all das findet jetzt statt und wir sollten dieses Mal vielleicht früher anfangen, uns irgendwie Gedanken darüber zu machen, was das für uns bedeutet und auch wie wir es wollen und wie wir diese Welt aufsetzen wollen von vornherein. Und genau, also wer hat Zugriff auf diese Daten, wie kann man die steuern und was wollen wir freigeben und was nicht. Und dann hat man, also du fängst ja schon an bei der Grundsatzdebatte. Also in dem Moment, wo ich sage, ich habe Krebs und ich finde jemanden, der mir eine DNA-Analyse machen kann mit ganz vielen Daten von mir, dann ist mir das am Ende natürlich egal, wenn man meine Daten hat, ne, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, wer darauf Zugriff hat, so in den ganz einfachsten Fällen. Und da gibt es natürlich Ansätze zu sagen, okay, das fließt alles nur in deine eigene elektronische Patientenakte, die Daten müssen immer dir gehören, alles, was gesammelt wird, ist vom Gesetzgeber so veranlasst, müssen deine Daten sein, die darfst du immer nur dann freigeben, was weiß ich, per elektronischen Fingerabdruck.
Ja, das kannst du dann ja alles irgendwie schön sagen, aber dann kommt dann irgendwann beim zweiten Herzinfarkt deine Krankenversicherung und sagt, dann geben Sie uns mal die Daten von den letzten 10 Jahren und gucken wir mal, ob sie geraucht haben. So, ne?
Genau, das ist das Problem auf der anderen Seite. Einerseits kannst du sagen, ja Mensch, kannst du deiner Krankenkasse immer schön zeigen, dass du immer schön gesund was kriegst, dann Bonus irgendwie. Auf der anderen Seite kann die Krankenkasse natürlich auch hinterher sagen, ja, jetzt versichern wir dich ja nicht mehr, wir wissen ja alles über dich.
Ja, oder wir zahlen den Herzinfarkt jetzt nicht mehr.
Den Herzinfarkt.
Wenn du jeden Abend ein Glas Wein trinkst, bist du selber schuld. So.
Genau. Und das ist halt irgendwie die Frage, will ich dieses Risiko gehen und auf der anderen, oder will ich am Ende irgendwie die Chance haben, dass aber vielleicht irgendwie beim nächsten Arztbesuch, der irgendwie mich irgendwie retten kann. Das ist irgendwie, wo ist da die Grenze? Wie definiert man die? Wie findet man Lösungen? Und das ist so eine Debatte, die muss man halt anfangen, bevor es halt am Ende alles da ist. Und das hatten wir das Problem in den letzten 20 Jahren auch. Das wurde halt irgendwie alles mal so gemacht, ne? Und hinterher fängt man den ganzen Kram nicht mehr ein. Deswegen haben wir jetzt ja diese Datenschutzverordnungsdebatten und so weiter. Da versucht man dann zu sagen, hinterher was überzupfropfen und irgendwie nichts funktioniert richtig, statt vorher mal zu sagen, Moment mal, was ist ein System, was funktionieren kann?
Wie könnte es funktionieren, deiner Meinung nach? Du hast dich sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Auch so diese, ich denke dann an, das ist so dieses eine große Thema, was du gerade schon angeschnitten hast. Das andere Thema ist natürlich immer auch ein Stück weit der Kapitalismus, der auch in der Medizin dahinter steckt, ne, wenn ich an Vorsorge denke und dann klingelt mal wieder meine Vorsorge-App und sagt so, hier ein bisschen Bluthochdruck und ich habe vielleicht mal irgendwie 2 Wochen schlecht gelebt und dann muss ich gleich mal irgendwie beim Arzt vortanzen und der sagt dann, ja, weiß ich nicht, Darmspiegelung oder was auch immer.
Genau, schönes Beispiel, ja. ja, also es ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Ich kann auch im Moment auch einfach keinen Lösungsansatz präsentieren, weil gerade natürlich medizinische Daten wahnsinnig sensibel sind. Und ich finde, das ist halt eben eine Diskussion, die halt eben vor allen Dingen auch die Mediziner, die Ärzte mit wesentlich führen sollten. Ich habe es erstmal als meine Aufgabe gesehen, vor allen Dingen zu sagen, pass mal auf, das ist das, was hier passiert. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt sollten mal alle, die daran beteiligt sind, die Forscher, die Mediziner, die Politiker, auch mal irgendwie auf die Bühne gehen und sagen, Moment mal, liebe Leute, hier kommt was und lass uns mal drüber reden. Die großen ethischen Fragen sind noch viel grundsätzlicher, weil wir können halt immer mehr und dann ist halt die Frage, sollen wir alles tun, was wir können? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, weil wir können also wirklich langsam in die Biologie richtig eingreifen, also wirklich ganz gezielt, das heißt nun wirklich Gentherapie, aber auch ganz gezielt irgendwie einzelne DNA-Bestandteile anzusteuern und wirklich zu sagen, irgendwie, das mache ich rein, das mache ich raus. Also da ist sozusagen die feine Linie zwischen, wie mache ich vielleicht meine Gesundheit besser, aber wo ist dann die Grenze zur Eugenik? Also auf diese Diskussion steuern wir irgendwie jetzt schon ganz schön schnell zu. Und das sind ganz grundsätzliche Debatten, weil die Frage nämlich wirklich, wer sind wir und was wollen wir sein und wo wollen wir hin als Menschheit? Ist es die nächste Evolutionsstufe, wenn wir unsere Gene selber bearbeiten können? Sollten wir das unbedingt tun oder greifen wir da in unsere Menschlichkeit ein? Da kann man ja also völlig gegensätzliche Positionen einziehen und ich bin da auch mir gar nicht sicher, auf welche Seite man sich da stellen soll.
Auch so was dann halt Pränataldiagnostik und solche Dinge angeht, ne, was ungeborenes Leben angeht, da könnte man ja auch, und da sind wir ja eigentlich jetzt schon gar nicht mehr mal so weit, da hast du völlig recht
von
entfernt, dass man sich quasi sein eigenes Kind zusammenbastelt, so mehr oder weniger.
Genau, ne? Also das Designerbaby, das ist jetzt wirklich nicht mehr so wahnsinnig weit weg und es funktioniert ja in Teilen schon, dass man da Instrumente ansetzen kann und das wird in den nächsten 5 Jahren ein wirklich brandaktuelles Thema dann werden, weil es technisch möglich sein wird. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann ist ja vor allem auch die Frage, naja, vielleicht gehen wir so damit um, aber pass auf, wenn sie zum Beispiel in China sagen, also uns interessiert das gar nicht, wir wollen halt einfach unsere Bevölkerung verbessern. Und dann kannst du da ins Krankenhaus gehen und kannst du dich sozusagen zusammenschneidern lassen. Was bringt dir das, wenn du hier sagst, wir wollen damit nichts zu tun haben? Also das wird dann auch sofort eine globalisierte Debatte. Und dann muss man das halt natürlich auch widerspiegeln, was die anderen machen. Und das wird ein großes Thema.
Viele große Themen auf jeden Fall, die da auf uns zusteuern, aber auch möglicherweise eine ganze Menge Fortschritt. Du hast gerade gesagt, 5 Jahre, da wird sich einiges in der Medizintechnik, im Medizinbereich generell tun. Werden sich da auch, weiß ich nicht, wenn wir gerade die globale Perspektive haben, Dinge global verbessern können? Also wird Medizin dadurch zum Beispiel billiger oder besser zu erreichen für Bereiche, für Länder, die jetzt vielleicht noch darunter leiden, dass sie schlechte medizinische Versorgung haben?
Ah, da bin ich ja natürlich ein bisschen fatalistisch. Theoretisch ja, und eigentlich sollten die Instrumente dazu führen, aber wenn der politische Wille dazu nicht da ist, eigentlich sollten digitale Instrumente dir in vielen Bereichen helfen, aber wenn sie dann am Ende nicht ankommen, dann wird das am Ende auch nicht funktionieren. Wir werden im Gegenteil eher auch die Problematik natürlich auch haben, dass vieles teurer wird, weil Medizin halt so individualisiert und spezialisiert wird und eben personalisiert wird, und dann werden halt Therapien auf den Einzelnen zugeschnitten, und wenn das dann aber kein Massenmedikament mehr ist, dann wird es natürlich viel teurer. Und dann ist die Frage, jetzt können wir das alles, aber wer bezahlt es denn, und können wir das überhaupt bezahlen und kann das die Gesellschaft überhaupt tragen?
Zukunftsmedizin, so heißt das Buch von Thomas Schulz. Er ist Wirtschaftskorrespondent des Spiegels, ist im Silicon Valley und hat uns erzählt, was da gerade geht. Und da ist gerade Medizintechnik ganz schön angesagt. Und deswegen sagt er unter anderem auch, dass in den nächsten 5 Jahren da einiges passieren wird und sich in dem Sektor unsere Welt ganz schön verändern wird. Vielen lieben Dank für diesen sehr spannenden Einblick und einen schönen Sonntag noch.
Ja, danke schön, ebenfalls.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.